SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Bitte wenden Sie jetzt Helden auf dem Irrweg. So haben wir die Sendung heute genannt. Denn heute sind irgendwie alle auf dem falschen Weg. Eine Frau durchlebt eine Amour-Fou. Tiger leben im Weltraum. Filipinos in der Wüste von Saudi-Arabien und ein depressiver Isländer ist im Kriegsgebiet unterwegs. Und überhaupt ist sogar ganz viel Materie am falschen Ort. Denn Materie am falschen Ort, das ist die Definition von Schmutz. Und wir sprechen mit einer Putzphilosophin darüber, ob der Gewinnertext des letzten Bachmann-Wettbewerbs plausibel ist.
Er putzt. Putzt die Spüle, putzt den Abfluss, nimmt das Abflusssieb heraus und reinigt die Unterseite des Abflusssiebs. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand.
Bitte wenden Sie jetzt. Das Lesenswertmagazin weist Ihnen den Weg. Auch mit Hilfe der Sängerin Peachy Harvey. Von ihr ist die Musik zur Sendung. Peachy Harvey, eine englische Sängerin, durchlebte 2017 eine Krise und besprach die mit Kinolegende Steve McQueen. Und der hat ihr gesagt, you love words, you love images and you love music. Du liebst Wörter, du liebst Bilder und du liebst Musik. Überleg dir mal, was du damit anstellen kannst. Eigentlich ein ziemlicher Nullsatz, aber er hat geholfen. Seitdem hat Peachy Harvey einen neuen Gedichtband herausgebracht und Teile davon auch vertont. Das Album erscheint an diesem Wochenende. Peachy Harvey, I Inside the Old Year Dying. Und so klingt der Titelsong. Peachy Harvey im SWR 2 Lesenswertmagazin. Und wir kommen zu Sandra Hoffmann. Sie wurde 1967 im baden-württembergischen Laubheim geboren, ließ sich zur Jugend- und Heimerzieherin ausbilden, ehe sie Komparatistik studierte und schließlich Schriftstellerin wurde. Hoffmanns neuer Roman Und jetzt bist du da nimmt ein paar Motive davon auf. Es geht um die Beziehung des 16-jährigen Janis zur 42-jährigen Claire. Beide fühlen sich rasch voneinander angezogen. Aber was kommt dann? Beate Tröger hat den Roman gelesen.
Vor 50 Jahren, im Jahr 1973, erschien Fear of Flying von Erika Jong. Einer der bahnbrechenden Romane für die literarische Artikulation weiblichen Begehrens. Sich einzugestehen, dass eine Frau Sex rein um der Lust willen haben möchte, war zum Zeitpunkt des Erscheinens noch weitgehend ein Tabu. Romane wie der von Jong und die emanzipatorischen Bestrebungen der zweiten Frauenbewegung haben daran inzwischen viel geändert. Weitgehend tabuisiert dagegen ist noch immer etwas, das Männern seit Jahrhunderten zugestanden wird, einen Mann zu begehren, dessen Mutter man sein könnte. Genau das geschieht der 42-jährigen Waldpädagogin Claire in Sandra Hoffmanns neuem Roman »Jetzt bist du da«. Sie hat sich nach zahlreichen, enttäuschenden Liebesbeziehungen mit ihrem Hund Nora in ein Haus im Wald zurückgezogen, wo sie ihren Lebensunterhalt dadurch sichert, dass sie erlebnispädagogische Camps anbietet.
Alleinleben geht leicht, habe ich gemerkt, als ich einmal entschieden habe, dass ich es mögen will.
Doch dann taucht eine neue Gruppe auf, zu der auch der androgyn wirkende Janis gehört. Auf den ersten Blick hält Claire den zarten Jungen für ein Mädchen, das sie an eine Freundin erinnert. Über diese Erinnerung kommt etwas in Gang, das in Claires Gegenwart immer mehr Raum einnimmt, umso mehr, als Janis sich ebenso sehr von Claire angezogen fühlt. Doch ebenso groß wie das Begehren ist auch die Scheu auf beiden Seiten. Beinahe. Denn nach 7 Wochen taucht Janis wieder im Wald auf.
Ich sehe dich auf dem Spaltklotz sitzen, hinterm Haus im Schatten. Deine nackten Knöchel unterm Saum der blauen Korthose, die du oft getragen hast im Camp. Ich sehe dich im weißen T-Shirt, sehe deine gebräunten Arme und wie du mit der linken Hand die Haare aus der Stirn streichst, mit der rechten auf dem Telefon herummachst. Mit dieser merkwürdigen Lässigkeit benutzt du deinen langen Daumen, mit dem du dir dann über die Augenbrauen fährst, als müsstest du sie ordnen. Ich sehe, wie du aufschaust, mich anschaust, wie du lächelst, als du mich siehst, wie dein Gesicht leuchtet.
Sandra Hoffmann erzählt die Etappen einer unmöglich scheinenden Annäherung mit großer Behutsamkeit. Janis Auftauchen in Claires Leben regt nicht nur deren Begehren an, sondern auch ein Nachsinnen über die eigene erotische Sozialisation.
Warum erzähle ich das alles? Es ist meine Geschichte. Und nur ein Zufall verbindet deine mit meiner. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich deine Geschichte kennenlernen möchte. Ob es mir gut tut, sie kennenzulernen. Nein, das wird es nicht. Aber etwas geschieht mit mir. Etwas hast du mit mir zu tun.
Bis zum Ende bleibt in der Schwebe, wie die Geschichte mit Janis und Claire ausgeht. Und wer nun einwendet, eine Besprechung solle nicht spoilern, dem sei gesagt, dass es in »Jetzt bist du da« genau darum überhaupt nicht geht. Viel wichtiger und sehr gelungen ist, wie der Roman sich zwischen Lustgewinn und Triebverzicht, zwischen Konvention und Begehren bewegt. Er lotet die Grenzen und Möglichkeiten aus, die mit dem eigenen, durchaus konventionalisierten Begehren der beiden Figuren verbunden sind. Und er findet immer wieder die richtigen Worte für Dinge, die so schwer zu sagen sind. Als Claire Janis Pasta mit Gemüse kocht und Janis nach dem Fenchel darin fragt, greift sie
ein paar dünne Spalten Fenchel und hält sie ihm hin. Er hebt die Hand, aber dann entscheidet er sich anders. Claire zuckt, als sie seinen Mund an ihren Fingern spürt, aber sie lässt den Fenchel nicht fallen. Er nimmt ihn mit den Lippen auf. Sie zieht die Hand nicht weg. Nichts passiert, nur sein Herz pocht so, als ob er sich gerade getraut hätte, an einen Klippenrand zu treten, um aus großer Höhe ins Meer zu springen.
Die Kipppunkte dieser eigenwilligen Begegnung herauszuarbeiten, die Ambivalenzen, die damit einhergehen, auszuhalten, sich Zeit zu lassen in der Entfaltung beider Perspektiven, das gelingt Sandra Hoffmann in diesem Roman. Eine Folie, die der Erzählerin die Chance gibt, das innere Erleben anders zu akzentuieren, ist dabei der Lebensraum Wald, sind die Tiere. Das ist mal witzig, wenn Janis und Claire Madern bei der Paarung zuhören. Es ist tragisch, wenn der Zaunkönig einen intimen Moment zwischen Janis und Claire stört. Es ist, so oder so, auch Ausdruck einer Demut vor aller Naturhaftigkeit des menschlichen Daseins, die bei Hoffmann für sich stehen darf.
Ich will eigentlich auch nicht, dass der Zaunkönig über mir so laut redet. Obwohl ich ihn für gewöhnlich gern höre mit seiner Meckerstimme. Niemand antwortet ihm und er schimpft immer weiter. Ich wünsche mir nichts mehr als Tiere, die neben mir laut reden. Aber nicht jetzt. Es lenkt mich ab. Wenn ich allein bin, bin ich mit allem um mich herum verbunden, bin ein Teil des Ganzen. Ich bin nicht bedeutender als jedes Tier hier draußen.
Beate Tröger über Sandra Hoffmann. Jetzt bist du da. Das Buch ist beim Berlin Verlag erschienen. Und jetzt PJ Harvey mit Lonesome Tonight. PJ Harvey im SWR 2 Lesenswertmagazin. Und wir gehen ins Hotel Silence, also ins Hotel Stille. Da möchte man doch hin, oder? Hotel Silence heißt der neue Roman der isländischen Autorin Auður Ava Ólafsdóttir. Und das Hotel liegt leider in einem ehemaligen Kriegsgebiet, was die Stille erklärt, aber den Mangel an Touristen leider auch. Ich möchte im SWR 2 Lesenswertmagazin mit der Literaturkritikerin Maike Fessmann über das Buch sprechen. Hallo, guten Tag.
Hallo, Alexander.
Der Held, über den haben wir uns ja schon mal ganz kurz am Telefon unterhalten. Der Held hat uns beiden ja sehr gefallen. Was ist denn das für einer?
Ja, dieser Held ist ein Mann in der Krise, mittelalt, ein sehr sensibler Mann, der von seiner Frau verlassen wurde. Die Mutter ist dement und ist im Pflegeheim und er ist eigentlich höchst unglücklich. Eigentlich hat er wirklich keinen Grund mehr zu leben, so empfindet er es. Denn seine Frau hat ihm auch noch mal so kurz gesagt, als sie ihn verlassen hat, dass die Tochter gar nicht von ihm sei, also nicht die leibliche Tochter. Und so ist er wirklich in der Krise und sucht einen Ausweg. Das heißt, eigentlich kennt er den Ausweg schon. Er wählt sich nämlich umbringen. Bloß, wie soll er das machen?
Und das, was du jetzt gesagt hast, da tauchte die Formulierung auf, so empfindet er es.
Ja, also er ist wirklich ein ganz sensibler Mann, der als Kind schon die Welt retten wollte. Die Mutter macht sich so ein bisschen drüber lustig. Du warst schon immer so ein kleiner, so eine Mützebacke, so ein bisschen Tölpel. Und er ist auch jetzt eben so sensibel, dass er sich selbstverständlich überlegt, wenn er sich jetzt umbringt, wer wird mich finden? Was mute ich meinen Angehörigen zu? Zunächst denkt er dran, sich mit einem Jagdgewehr in den Kopf zu schießen, denkt sofort an Hemingway, recherchiert dann verschiedene Todesarten, aber er könnte sich ja auch im Schlafzimmer erhängen, aber wer findet ihn dann? Auch die Frage der Kleidung beschäftigt ihn sehr. Also so in gewisser Weise ist er so kompliziert, dass er seinen Selbstmord verschiebt sozusagen.
Ja, ich habe die ganze Zeit auch ein leichtes Schmunzeln gehabt beim Lesen, weil ich so dachte, okay, so kompliziert kann man das anstellen, dann wird halt nichts draus und irgendwie rettet er sich das Leben dadurch.
Also ich denke schon, dass das vielleicht Gedanken sind, die viele Menschen umtreiben würden, wenn sie in der Situation wäre. Das ist jetzt von uns aus betrachtet, von der Art, wie die Ólafsdóttir drüber schreibt, hat es komische Effekte. Aber er kommt dann auf die Idee, wie wäre es denn, wenn ich in ein Kriegsgebiet reisen würde, dann erledigen das andere für mich. Und so kommt dieses Hotel Silence ins Spiel, das er im Internet findet, in irgendeinem Kriegsgebiet, das fiktiv sein kann, das aber auch irgendwo in der Ostukraine liegen könnte, nach dem Minsker Abkommen. Das heißt, alles ist beruhigt, es gibt eine Waffenruhe, aber es ist nicht klar, ob die hält. Und natürlich bietet so ein Kriegsgebiet Landminen zum Beispiel, in die man hineinlaufen kann. Und es schafft ihm natürlich jetzt eine gewisse Freiheit. Er reist dorthin, er möchte eigentlich sterben. Und er kann sich jetzt in diesem Land, in dem alle Leute Angst haben, verständlich, weil sie haben den Krieg erlebt, relativ frei bewegen.
Das ganze Buch ist aufgeteilt in zwei Großkapitel. Das erste trägt den martialischen Titel Fleisch, das zweite den ebenso martialischen Titel Narben. Mir hat dieser erste Teil sehr gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, diesen Helden, der ist so distanziert geschildert, also diese Tragödie, ich will mich jetzt umbringen, wird gleichzeitig auch, wie gesagt, mit einer gewissen Komik beschrieben. Der zweite Teil dagegen hat sehr viel ernsthaftere Züge. Hast du das auch so empfunden?
Also für mich verbinden sich die Teile sehr gut. Also eine zentrale Rolle spielt ja das Mosaik, also ein zerstörtes Mosaik im Thermalbad, das zunächst
das
versteckt
sucht,
wird.
Genau.
Das sucht er und es wird versteckt, weil man befürchtet, Plünderungen befürchtet und am Ende wird dieses Mosaik rekonstruiert und es gibt, glaube ich, zwei starke Motive und Metaphern, die diesen Roman zusammenhalten. Das ist einerseits eben dieses Mosaik und das andere die Narbe, der Nabel, die Verwundung. Im Original heißt das Buch auch Öhr, das heißt tatsächlich auch Nabel. Der Nabel wird als erste Narbe im Leben beschrieben und eben auch ganz gut beschrieben, dass neues Gewebe immer eine andere Struktur bedeutet. Und die Autorin ist Kunsthistorikerin, also sie ist schon jemand, die so einen Roman sehr, sehr genau baut. Und so sind die beiden Elemente, finde ich, sehr gut verknüpft.
Es sind in dem Roman tatsächlich ziemlich viele kunsthistorische Anspielungen, auch literaturhistorische. Also er beschreibt ganz genau, welche Bücher er gelesen hat und so weiter. Überzeugt dich das?
Ja, es sind ja auch Gedichte eingebaut. Also zum Beispiel Anne Sexton, Elizabeth Bishop mit dieser sehr bekannten Zeile: The art of losing isn't hard to master. Also dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, etwas zu verlieren. Und am Ende dieses Gedichts wird das Gegenteil klar. Ja. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema dieses Buches. Wie geht man mit Trauer um? Wie geht man mit Verlusten um? Ein Handlungselement, das wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass dieser Mann, der eigentlich nichts einpackt, weil er nur sterben will, ja, am Ende doch seinen Werkzeugkoffer mitnimmt.
Eine Bohrmaschine und...
Eine Bohrmaschine, und mit dieser Bohrmaschine wird er dann dort in dieser zerstörten Kleinstadt in gewissermaßen zum Helden des Wiederaufbaus. Denn die Männer sind alle weg, die gestorben oder im Krieg. Und es gibt einen akuten Mangel an tatkräftigen Männern dort. Und so gelangt er eigentlich durch den weiblichen Appell, ihnen zu helfen. Es gibt eine Gruppe von Frauen, die da ein neues Haus aufbauen wollen. Gelangt er eigentlich wieder ins Leben hinein und findet wieder einen Sinn. Und natürlich ärgern sich die anderen Männer darüber, dass er vor allem nur Frauen hilft und nicht ihnen.
Genau diese Geschichte mir da vorzustellen, wie ein Mann in diese gigantomanische Aufgabe hineingeht, mit seiner Bohrmaschine ein vom Krieg zerstörtes Land wieder aufzubauen. Da sehe ich ja auch wieder so eine Komik drin. Da habe ich auch wieder das Gefühl, an Filme von Aki Kaurismäki erinnert zu werden oder an bestimmte Musicals mit Björk oder so, wo man das Gefühl hat, die Aufgabe ist viel zu groß und da ist ein unerschrockener, etwas sprachloser Held, der einfach da irgendwie dran geht. Für mich steht in dem ganzen Buch ein bisschen mehr die Komik im Vordergrund. Für dich ist das Buch sehr ernsthaft, oder?
Also die Komik spielt schon eine große Rolle, immer dann, wenn wir Bilder im Kopf darüber erzeugen, finde ich. Aber das Thema ist schon sehr ernsthaft. Also wie geht man mit den Verwundungen und Zerstörungen eines Krieges um? Jetzt im Krieg gegen die Ukraine ist es ja alles noch sehr weit entfernt, so ein Waffenstillstand. Ja. Und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, oh Gott, wer wird jemals dieses Land wieder aufbauen können? Was kommt da auf die Menschen zu, wenn es diese Möglichkeit gibt? Und dafür ist es natürlich vielleicht eine kleine, geradezu lächerlich kleine Anlage dieser Handlung. Und trotzdem finde ich eigentlich einen Mann, der mit einer Bohrmaschine und mit schwarzem Klebeband die Dinge wieder zusammenflickt, die durch andere Männer zerstört wurden, doch auch ein schönes Bild für das, was da ansteht. Und wir kennen ja mittlerweile auch wirklich das Reparieren als Kulturtechnik. Das ist ja wirklich eine ganze, fast eine philosophische Richtung, dass man sagt, wir müssen alle lernen zu reparieren. Sicher ist es auch in gewisser Weise ein feministischer Ansatz, der da über diesen männlichen Helden gelegt wird. Denn in der feministischen Theorie gibt es ja das überall sozusagen, die Idee des Heilens und Reparierens und Vernetzens und Versorgens. Und es ist ein starkes Motiv. Es gibt einen Nachbar, mit dem er über all diese Probleme redet. Und der sagt einmal, Männer hängen rum, saufen und zetteln Kriege an.
Ja, genau.
Und die Zukunft gehört den Frauen. Das sagt nicht er.
Das sagst du jetzt.
Nein, das sagt auch die Ödur aber Olafsdottir, aber eine andere Figur.
Okay, also du empfiehlst dieses Buch.
Ich empfehle dieses Buch sehr. Es ist luftig geschrieben, man hat viel Raum, um mitzumachen bei diesem Buch. Und es ist auch unterhaltsam, leicht und offen. Und trotzdem ist es doch ein sehr ernstes Thema, das verhandelt wird.
Ja, da kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ich sprach mit Maike Fessmann über Ödür Ava Olafsdottir, Hotel Silence. Das Buch ist bei Insel erschienen. Buds of break and milky seeps, heady in the meadows, chalky children on the steep, baskets full of shadows, gap mouth spins a rattle song, the air's an upturned ocean, swifts an axe hurled in the glow, spits the verbrannten Dichter. Das hört sich fürchterlich an. Es ist der Titel eines Buches, das in den 70er Jahren bereits einmal großes Aufsehen erregte. Bei mir ist Frank Hertweg, Redaktionsleiter hier beim SWR 2 Lesenswertmagazin. Sag mal, Frank, geht's dir da genauso bei dem Titel?
Ja, du hast völlig recht. Der Titel ist natürlich relativ paradox, weil es geht natürlich nicht um die verbrannten Dichter, sondern um die vergessenen Dichter. Und das Verbrennen bezieht sich auf die Bücherverbrennung im Mai 1933. Jürgen Serge war Reporter beim Stern in den 70er Jahren und er erzählt selber in einem Nachwort zu einer früheren Ausgabe, er war 67 in Prag und dort hat er beim Schriftstellerkongress den Widerstand von Literatur, von Schriftstellern, Schriftstellerinnen gegen den Totalitarismus kennengelernt. Und ab da war bei ihm so die Aufmerksamkeit für dieses Thema geweckt. Und er hat dann immer weiter recherchiert und er durfte dann damals mit den Mitteln des Stern, der wirklich da eine andere Zeitung war als heute, die hatten fast 2 Millionen Auflage, durfte er dann auf die Suche gehen nach Schriftstellern, deren Werke 1933 in der Bücherverbrennung verbrannt wurden. Und da hat er dann wirklich noch Lebende gefunden, das war ganz erstaunlich, Irmgard Keun, Claire Goll, Armin T. Wegner und er hat dann die Geschichte erzählt von diesen Menschen und von diesen Büchern.
Wie sehen die Porträts aus? Kannst du da so ein bisschen Gemeinsamkeiten rausfiltern?
Also erstens sind natürlich die Biografien oft sehr ähnlich. Also wir haben 1914 den Ersten Weltkrieg, wir haben sehr viele Kriegsgegner, Pazifismus spielt eine Rolle. Dann in der Weimarer Republik gibt es, muss man einfach sagen, sie sind immer eher Dissidenten, die sich nicht ganz der Parteienlandschaft anpassen, sehr unabhängige Geister. Dann dieser Einschnitt, von dem wir gerade gesprochen haben, Drittes Reich, die Bücherverbrennung, dann Exil ist eine Erfahrung, die viele machen und interessant, in der Nachkriegszeit wurden die natürlich jetzt nicht alle willkommen geheißen, sondern eher umgekehrt. Es gab auf der einen Seite das, was wir dann innere Emigration genannt haben, also die Schriftsteller, die in Deutschland blieben, die versucht haben natürlich das Gedenken an das Exil zu verdrängen bzw. schlecht zu machen. Und auf der anderen Seite stand ja schon die Gruppe 47 in den Startlöchern, die dann wieder ihr eigenes Programm hatten. Und da sind die, glaube ich, diese Schriftsteller, die er da aufgerufen hat, so zwischen die Stühle geraten. Jedenfalls die, die noch gelebt haben, beziehungsweise auch die Erinnerung an diese Dichter und Dichterinnen.
Es ist natürlich auch ein furchtbares Schicksal, das jeder dieser Dichter erlitten hat. Gleichzeitig hatte ich jetzt beim Reinschauen das Gefühl, ach, es ist schon relativ bunt aufbereitet.
Man merkt, dass das da eine Illustrierte dahinter stand.
Das ist für einen Stern gemacht, gell?
Absolut. Und es ist aber jetzt in der neuen Ausgabe, sind noch neue Fotos drin. Aber das war natürlich wirklich eine tolle Geschichte. Man hat die alle visuell gesehen. Es wurden in den Archiven die Buchtitel rausgesucht. Es wurden Fotos gefunden. Also im Buch sind immer eigentlich Begegnungen sehr wichtig. Also Serge macht sich auf die Suche nach Zeitgenossen. Ja. Es gibt Anekdotisches, es gibt Klatsch und Tratsch.
So ein bisschen, ich hatte wirklich das Gefühl, es ist eine liberale Boulevard-Illustrierte, die das in Auftrag gegeben hat. Das Beziehungsleben der Dichter steht schon sehr im Vordergrund.
Absolut, das ist das eine, aber, und das ist vielleicht die andere Seite, es sind sehr viele Textauszüge. Weil diese Texte eben verschüttet waren, hat, glaube ich, Serge darauf geachtet, dass in den Artikeln sehr viel zitiert wird. Und das ist eigentlich so, wenn man so will, neben Klatsch und Tratsch, ist das die andere Seite, ich bringe euch die Texte nahe.
Frank, bei uns zu Hause war das Buch ganz selbstverständlich im Regal und es gibt wirklich viele Autorennamen, die ich erst durch Jürgen Serge kennengelernt habe. Wie war das bei dir?
Genau, identisch. Und auch der Tedel von Walmoden, der Verleger von Wallstein, der das Buch jetzt rausgebracht hat, sagt natürlich das Gleiche. Dieses Buch hat ihm eine ganze Literaturgeschichte aufgeschlossen. Und so war das bei mir auch. Man kannte natürlich Kurt Tucholsky. Else Lasker Schüler war sogar im Schulbuch damals mit Gebet.
Alfred Döblin taucht auch drin auf.
Genau, also es gab schon ein paar, aber dann war doch diese Figuren wie Franz Jung zum Beispiel, war mir jetzt gar nicht bekannt. Von denen habe ich dann wirklich begonnen, systematisch zu lesen. Claire Goll, Ivan Goll und so. Das waren Figuren, die man nicht so kannte. Und da sind die Verdienste, glaube ich, bis heute noch da, dass an die Autoren erinnert wurde. Ich habe lang darüber nachgedacht, warum mir dieses Buch so wichtig ist und warum ich so froh bin, dass es jetzt nochmal neu erschienen ist, was ja einen ganz profanen Grund hat. 90 Jahre Bücherverbrennung ist der eigentliche Hintergrund. Es ist also so ein unschönes Jubiläum. Jürgen Serge wird 85. Aber ich habe das Gefühl, es hat mit unserer Generation zu tun, die sich unserer eigenen Literaturgeschichte nochmal vergewissern will. Und ich glaube, wir sind irgendwie in Sorge, dass die Namen, die für uns wichtig waren, langsam noch mehr wieder aus dem Diskurs verschwinden, weil man muss ehrlich sagen, so sehr bekannt geworden sind diese Figuren, trotz schöner Ausgaben, die es dann nachher gab, dann doch nicht geworden.
So, und einer ist in diesem Buch nicht dabei und dessen 50. Todestag wird jetzt begangen. Das ist Max Horkheimer. Ich muss zugeben, ich habe selbst Max Horkheimer meistens nur als Sidekick von Theodor W. Adorno wahrgenommen. Vielleicht, weil ich im Rhein-Main-Gebiet lebe, wo die Frankfurter Schule auch ihren Namenssitz hat. Frank, du lebst in Baden-Württemberg und dort ist Max Horkheimer als gebürtiger Stuttgarter ja vielleicht ganz anders bekannt. Was sagst du dazu?
Also, ich habe in Frankfurt an der Universität studiert. Jetzt okay. Kennst du meine Antwort. Aber Horkheimer war sicher nicht die erste Wahl. Für uns war natürlich klar, Adorno ist im Mittelpunkt des Interesses und es blieb auch bis heute so. Das muss ich auch zugeben, trotz meiner baden-württembergischen Herkunft.
Jetzt steht aber sein Name nun mal untrennbar über dem von Theodor W. Adorno. Das Buch Dialektik der Aufklärung wird auf immer ein Buch von Horkheimer und Adorno sein.
Das ist mit Sicherheit sein wichtigstes Werk in der Kombination mit Adorno, weil eben damals das Werk auch, wenn man so will, den Zeitgeist exakt getroffen hat. Was ist in der Geschichte mit der Vernunft passiert? Also Dialektik der Aufklärung heißt ja eigentlich die Dialektik der Vernunft. Die Vernunft, das Gute, die Vernunft, die uns weiterbringt und dann passiert was. Die Vernunft behandelt plötzlich die Natur nur noch instrumentell. Die Vernunft wird benutzt, um andere zu unterdrücken, sprich aus der Vernunft, die wir ja positiv bewerten, wird dann das, was Horkheimer die instrumentelle Vernunft nennt. Und das wird durchbuchstabiert in vielen, vielen Varianten in dem Buch. Das ist, glaube ich, das eine sehr wichtig. Und das zweite ist der Versuch, eine Antwort auf den Antisemitismus zu finden, der nach natürlich logischerweise dem Holocaust, die große Frage war, wo kommt dieser Antisemitismus her und wie kann man ihn in den Griff kriegen?
Herzlichen Dank. Ich sprach mit Frank Hertwerk zuerst über die verbrannten Dichter, ein Buch von Jürgen Serke, das bei Waldstein aufgelegt wurde, und über Max Horkheimer, dessen 50. Todestag in diesen Tagen begangen wird und dessen Dialektik der Aufklärung wir, glaube ich, immer noch gemeinsam sehr empfehlen für die Lektüre.
Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all it knows. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all. Tell me who has licked the toad. What is hidden beneath the road? Tell me quick, 'cause I was born quivering like a downy horn. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all it knows. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all. Horny devil, goatee god. What is God in earthly guise? One or Memphis, giant eyes. One or Memphis, giant eyes.
Was hat ein singender Weltalltiger mit Popsternchen Harry Styles gemeinsam? Wie, Sie kennen Harry Styles nicht. Das ist eine Stilikone, der erste, der auf der Vogue Titelmodell wurde. Und Weltalltiger, das hört sich ja auch ziemlich fancy an. Also, Joshua Groß bringt jetzt beide in seinem neuen Buch zusammen. Und das Buch heißt Kiwano Tiger. Es ist im Fürther Verlag Starfruit erschienen. Ein Science-Fiction-Märchen, illustriert von Sebastian Dröger. Schön und absurd findet Nina Wolf den schmalen Band.
Es war einmal, so beginnen für gewöhnlich Märchen. Aber was steht zu Anfang eines Science-Fiction-Märchens? Joshua Groß spart sich für Kiwano Tiger das Vorgeplänkel und beginnt gleich so.
Raya, eine mittelalte Tigerin, reist auf einem morphenden Space Shuttle, das ebenso ein Planet ist, von Verwerfungszone zu Verwerfungszone, wo sie mit ihrer Gitarre auftritt. Sie wird begleitet von ihrem Bodyguard Gongor, der ein sehr freundlicher und sehr furchteinflößender Tiger ist.
Schon sind wir mittendrin im Kiwano-Tiger-Universum. Raya und Gongor reisen in einem unterboden beleuchteten Cadillac. Die Tigerin ist eine Virtuosin an der E-Gitarre. Wenn sie singt, versetzt es die anderen Tiger in einen ekstatischen Zustand. Während einer Neonova, einem galaktischen Lichtereignis, soll Raya ein Konzert geben. Auf dem Weg dorthin treffen Raya und Gongor andere Tiger, spielen Curling und trinken Softgetränke. In den verschiedenen Verwerfungszonen erwarten sie unterschiedlich beschaffene Landschaften mit speziellen Eigenheiten. Diese Zonen beschreibt Groß als nebeneinander existierende Welten. Sie kreiert das Space Shuttle, auf dem die Tiger leben, selbst und scheinbar zufällig.
Das Space Shuttle wuchert im Inneren. Es wirft mit Landschaften. Es deliriert in fiebernder, in logischer Weise. Im Universum schwebt es matt-schwarz schimmernd. Aber von innen begreift niemand seine Ausmaße.
Tiger auf einem Raumschiff im Weltall also. Müsste man hierfür ein Genre finden? Science Fiction, ganz klar. Aber was macht Kiwano Tiger zu einem Märchen? Einerseits sind das Joshua Groß unerschöpfliche Phantasmen, mit denen er das Tiger-Universum besiedelt. Andererseits ist es der Umstand, dass sich in Kiwano Tiger, genau wie in Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und Rapunzel, eine Analogie auf das Leben verbirgt. Das Tiger Space Shuttle verfügt über endlose Ressourcen. Die Großkatzen treiben durch die Galaxie, ohne dass sie sich sorgen müssten. Trotzdem existiert eine allgegenwärtige Bedrohung. Einige Verwerfungszonen verschwinden schlagartig, mitsamt der Tiger, die in ihnen leben. Was nach dem Verschwinden geschieht, kann niemand erklären. Die Fragen, die sich die Tiger stellen, drehen sich um nichts weniger als darum, was geschieht, wenn es mit dem Leben zu Ende geht. Was passiert, wenn die Zonen verschwinden und die Tiger mit ihnen? Sie sehen sich nicht nur nach Antworten, sondern auch nach einem Lebenssinn.
Die Tiger wollen wissen, was es mit den Landschaften und Verwerfungszonen auf sich hat. Sie überantworten sich der philosophischen Forschungsarbeit. Wie soll man kapieren, dass das Space Shuttle unerschütterlich und nicht unerschütterlich zugleich ist? Die Tiger sitzen in Garküchen. Die Tiger lieben alles frittiert. Die Tiger spazieren in botanischen Gärten, die Tiger liegen in telepathischen Räumen und empfangen Abhandlungen über Biosphären, sie empfangen Musik. Die Tiger schweben in ihren Muscle Cars durch glitzernde Waschanlagen. Die Tiger tanzen in telepathischen Clubs. Die Tiger lieben Curling.
Poetisch und staccatohaft erzählt Joshua Groß vom Weltraum-Tigerleben. So bekommt Kiwano Tiger einen eigenen Sound, der bei der Lektüre einlullt. Die Tonalität, die verknappten Sätze erinnern an »Es war einmal«. Märchen eben. Für seine Welt entleiht Groß Bilder aus Popkultur und spielt sprachlich mit Exotischem. Etwa die titelgebende Tropenfrucht Kiwano, die Horn- oder Zackengurke, ist in unserer Welt südlich der Sahara beheimatet. Fremdartig ist sie für uns trotz alledem. Für die Tiger Raya und Gongor dagegen ist sie auf ihrer Cadillac-Fahrt ein kleiner, alltäglicher Snack für zwischendurch. Kiwano Tiger entlarvt Groß als Science-Fiction-Liebhaber und Kenner. Für sein skurriles Universum bezieht er sich auf einen Genre-Roman aus dem Jahr 1968. Seinem Text stellt er ein Zitat aus Richard Brautigans »In Wassermelonen Zucker« voran. In Brautigans Dystopie erzählt ein namenloser Ich-Erzähler von einem fantastischen Kosmos, in dem alles stets verfügbar ist und die Sonne in unterschiedlichen Farben scheint. Wären da nur nicht die Tiger, die Bewohner terrorisieren. Wer bei »In Wassermelonen Zucker« im Original »In Watermelon Sugar« nun Harry Styles vor Augen hat, der in Gucci-Gewand sein Mega-Hit »Watermelon Sugar, hi, Watermelon Sugar, hi« trällert, ist gedanklich in kein Wurmloch abgedriftet. Styles verriet in Interviews, dass die Lyrics seines Pop-Glanzstücks tatsächlich von Brautigans Roman inspiriert seien. Tigerin Raya wiederum verzaubert als Space-Pop-Sternchen ihre Fans. Mit Harry Styles-hafter, runder Sonnenbrille und im pinken Kunstfellmantel besteht ihr Lebenssinn darin, in den Verwerfungszonen zu singen.
Die Eleganz, mit der Rayas Tigerkrallen die Gitarrensaiten anzupfen, verursacht Hirnschmelze. Raya singt von Landschaften, die sie mit ihren Liebhaberinnen und Liebhabern verwechselt. Sie singt davon, als würde sie einen Verlust besingen. Alle Tiger, die Verluste kennen, sind angerührt. Und alle Tiger kennen Verluste.
in diesem Universum, in dem alles stets verfügbar ist, in dem nur das Verschwinden, das Sterben oder das mit der Verwerfungszone abgekoppelt werden allgegenwärtig ist, stiftet nur die Kreativität Sinn. Die Musik verbindet die Tigergemeinschaft miteinander. Kiwano Tiger ist lesbar als eine Fabel auf die Kraft der Kunst. Kurzweilige 88 Seiten umfasst das Büchlein, das im Starfruit Verlag erschienen ist. Der Nürnberger Illustrator Sebastian Tröger bebildert Joshua Groß Text. Dafür taucht Tröger den Pinsel tief in den Tuschetopf. Kaltblau sind seine Bilder, mal ausgelassen und abstrakt, mal anrührend. Joshua Groß' Kiwano Tiger ist humorvoll, herrlich absurd und entfaltet Seite für Seite eine Mehrdeutigkeit, die zum Grübeln einlädt. Sebastian Trögers reduzierte Zeichnungen sind behagliche Kontrapunkte zum inhaltsreichen Text. Ein abgespacedes Gesamtkunstwerk.
Nina Wolf über Joshua Groß, Kiwano Tiger, das Buch ist bei Starfruit erschienen. PG Harvey mit Down by the Water, das ist einer ihrer älteren Netze.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I.
Putzen Sie selber? Haben Sie sich mal überlegt, warum Sie das eigentlich tun oder zumindest tun könnten? Und was eigentlich ist Putzen überhaupt? Haushaltsfragen können, wenn man genau hinschaut, schnell zu philosophischen Fragen werden. Und jetzt gerade sind sie schwer in. Auf Pro7 hat eine Putzshow gestartet. In Bremen wird in einem neuen Theaterstück ausgiebig über das Putzen geredet und dann auch noch das bei den Klagenfurter Tagen der deutschen Literatur gewann Valerie Gordeev aus Tübingen den Bachmann-Wettbewerb. Ihr Text hieß Er putzt und im Wesentlichen ist der Titel zutreffend.
Er putzt. Putzt die Spüle, putzt den Abfluss, nimmt das Abflusssieb heraus und reinigt die Unterseite des Abflusssiebs. Er schraubt das Abflusssieb auseinander, hebt den Gummiring an und entfernt den faulig darunter hervorkriechenden Schmutzrand. Auch den Gummiring reinigt er, indem er ihn mit Essig besprüht und beidseitig mit Zellstofftüchern abtupft. Den Essigreiniger hat er selber hergestellt, aus Essig, Essenz, destilliertem Wasser und ein paar Tropfen japanischem Minzöl. Das Minzöl ist sein Markenzeichen. Dann steckt er die Teile wieder zusammen und verweilt einen Moment mit dem nun wieder einwandfrei sauberen, trockenpoliert funkelnden Abflusssieb in der Hand. Als nächstes wendet er sich den Ablaufschlitzen zu, 5 vertikale, am oberen Spülbeckenrand angesiedelte, nur wenige Millimeter breite Ausstanzungen, die das Becken vor dem Überlaufen schützen sollen.
Der Junge, der da die Küche putzt, während die Schwester vorm Fernseher hängt und die Mutter arbeitet, bei Valerie Gordeev hat man das Gefühl, das Putzen ist sowas wie die Gitterstäbe bei Rilkes Panther. Sie wissen schon, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Die Stäbe kann man in dem Fall leicht durch Feudel ersetzen. In Braunschweig residiert Deutschlands in Reinheitsfragen wichtigste Philosophin Nicole Karafilis. Sie hat vor genau 10 Jahren das wunderbare kleine Brevier Putzen als Passion veröffentlicht. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe ja, wenn ich ehrlich bin, an der Erzählung was nicht verstanden. Der Junge putzt so intensiv. Man fragt sich, will er das? Warum tut er das? Können Sie das erklären?
Ich habe mich das auch gefragt. Auf jeden Fall scheint es so, als muss er das tun. Also sein Putzen hat etwas Zwanghaftes, aber es hat auch etwas, was ihm Sicherheit gibt, also Kontrolle über seine Umgebung und auch über die beiden Frauen, seine Schwester und seine Mutter, die er da beschreibt. Also mir schien es so, weil er am Ende ja auch noch kochen muss, da denkt er ja über Fischstäbchen nach, dass er wahrscheinlich ein bisschen überfordert wurde mit seinem Leben durch die Familiensituation, in die er gebracht worden ist, ohne Eigenverschulden, soweit wir das wissen. Und dass er einfach versucht, klarzukommen. Und Putzen hat eben eine klärende Funktion. Wenn man so eine Charakterneigung hat wie er, dann versuchen wir durch Putzen etwas in uns zu klären, was von außen nicht geklärt werden kann.
Das ist ja spannend. Wie haben Sie das empfunden? Obsessiv oder passioniert?
Ich fand es nicht obsessiv, sondern er scheint ja einen gewissen Genuss auch dabei zu haben. Und zwar in dieser sehr mathematischen Genauigkeit. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Vermengung von Sauberkeitsritual und Ordnungswahn. Das muss ja nicht zusammengehen. Also man kann auch gerne putzen, ohne ordentlich zu sein. Aber hier wird schon so eine Art, ja, eine gewisse psychische Störung wird ja schon beschrieben.
Aber es ist ja auch ein bisschen komisches Verhalten, wenn er da alles so sauber gemacht hat und dann Fischstäbchen macht, oder?
Für mich waren die Fischstäbchen ein weiterer Beleg dafür, dass man keine Natur da haben will, also nichts Lebendes, keinen Fisch mit Augen, der einen daran erinnert, dass was lebt.
Ich fand das ja auch spannend, dass Putzen in diesem Text zu einer Art politischer Größe wird. Das ist ein Motiv, das bei Ihnen auch auftaucht. Die Konsumgesellschaft ersetzt die Sauberkeit eigentlich durch eine Neuanschaffung, betet die Sauberkeit an, entwertet gleichzeitig das Putzen, sodass man in so einer Neuanschaffungsschleife hängt, so wie Socken zum Beispiel ja auch nicht mehr gestopft werden, sondern neu gekauft werden, sodass man immer schöne, frische, gut erhaltene Dinge um sich haben kann, ohne dann wirklich zu putzen oder dafür zu sorgen. Man braucht lange Erfahrung, um gut putzen zu können, oder?
Ja, ich putze immer noch selber, ja. Also es hat sich nichts geändert. Es wird immer anstrengender mit dem Alter, aber ja, das ist so.
Jetzt erscheint von Ihrem Buch zur Buchmesse eine neue Ausgabe. Die dritte Auflage ist ausverkauft. Die neue Ausgabe wird gebunden sein und zwar in Gummi als Fetischausgabe. Offensichtlich gibt es ja ein starkes Interesse an diesen Putzfragen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, Putzen hat immer ein bisschen was mit Selbsthass und Selbstliebe auch zu tun, weil uns Putzen mit der Endlichkeit auch des eigenen Körpers konfrontiert. Und von daher können wir, glaube ich, nie eine neutrale Haltung dazu haben, sondern damit sind immer starke Gefühle verbunden. Und es kommt auch kein Mensch davon weg, egal wie viele Reinigungskräfte man beschäftigt, die Zähne putzen muss man immer noch selber. Von daher bleibt dieses Thema ähnlich wie Kochen, das wird ewig aktuell bleiben.
Herzlichen Dank. Ich sprach mit Nicole Karafilis über ihr Buch Putzen als Passion, ein philosophischer Universalreiniger für klare Verhältnisse. Und ich sprach auch mit ihr etwas über den ersten Preis beim Bachmann-Wettbewerb für den Titel Er putzt von Valerie Gordiev.
River, turn your silver.
Viele Filipinos arbeiten im Ausland und die meisten von ihnen zieht es auf die arabische Halbinsel. Spitzenreiter ist dabei Saudi-Arabien mit allein einer 500.000 philippinischer Gastarbeiter. Sie arbeiten vor allem als Bauarbeiter, als Fahrer, als Hausmädchen. Jetzt ist ein Krimi erschienen, der vom Tod eines solchen Hausmädchens erzählt. Last Call Manila von José Dalisay. Ein Roman, der auch die Gründe für Arbeitsmigration auffächert und von den Folgen für die zerrissenen Familien erzählt. Katharina Borchert hat den Roman gelesen.
Ein Sarg kommt an am Flughafen von Manila. Darin liegt eine junge Filipina, kurz zuvor noch Hausmädchen bei einer wohlhabenden saudischen Familie in Jeddah. Laut Sargetikett heißt sie Aurora Kabahuk, was aber nicht stimmen kann, wie Polizist Walter Zamora sofort weiß, als er den Auftrag bekommt, den Sarg aus Manila abzuholen. Denn noch am vorherigen Abend hat er Aurora in einer Bar gesehen, in der sie als Sängerin auftritt, quicklebendig.
Sie hatte eine gute Nacht gehabt, sich zwischen den Auftritten an den Tischen vergnügt, hier eine Rum Cola und da einen Four Seasons getrunken. Er hatte ihr 3 Tage zuvor selbst einen Drink spendiert, als Mutprobe sozusagen. Und er konnte sich nur noch daran erinnern, dass er mit so einem Zahnstocher-Sonnenschirm serviert wurde, an dessen Ende eine Kirsche aufgespießt war. Als sie die Kirsche in seinen statt ihren Mund steckte, bekam er diese Geste mit dem ungewohnten Geschmack nur schwer in Einklang. Und sein Unbehagen musste offenkundig gewesen sein, denn schallendes Gelächter breitete sich am Tisch aus. Dann erhob sie sich für ihren nächsten Auftritt und ließ den Drink für den Rest des Abends unberührt.
So geht er los, der Krimi Last Call Manila von José, genannt Butch Dalisay, 69 Jahre alt, ein philippinischer Großautor, der zugänglicherweise auf Englisch schreibt und trotzdem erst jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt wurde. Endlich. Denn die Philippinen werden bei uns literarisch kaum beachtet. Und das, obwohl auf den mehr als 7000 Inseln des Archipels über 100 Millionen Menschen leben. Davon allein rund 20 Millionen in der Region Manila, auch José Dalisay selbst. Sollte man also mehr drüber wissen. Als Lesereinstieg eignet sich Last Call Manila hervorragend. Denn der Roman erzählt nicht nur eine Kriminalgeschichte, das ist tatsächlich nicht viel mehr als der lockere Knoten, der eine Handvoll äußerst lebendig gezeichneter Figuren miteinander verknüpft, sondern er entfaltet darüber hinaus ein so intensives Panorama der philippinischen Gesellschaft, dass der Roman auch als Sozialreportage gelesen werden kann.
Da waren Haushaltshilfen. Köche, Fahrer, Tänzer, Klempner, Konstrukteure, Schweißer, kräftige Seeleute und andere Vertreter aller möglichen Dienstleistungen und Gewerbe, die ihre Küchen, Ställe, Klassenzimmer, Fruchtstände, Videothek, Bars, Schuh- und Gummifabriken verlassen hatten, auf der Suche nach besseren Jobs. Auf tobender See oder brennendem Sand. Von Singapur bis Stockholm, London bis Lagos, Riad bis Reykjavik. In zwielichtigen Kaschemmen und auf Bohrinseln, in Pflegeheimen und Konservenfabriken, Welle um Welle über all die Meere und Ozeane hinweg, die ihre Inseln umschlossen.
Im Zentrum steht Aurora, die echte Aurora, die Schwester der Toten im Sarg. Sängerin in einer Bar, 21 Jahre alt, beliebt vor allem bei koreanischen Ingenieuren. Eigentlich sollte sie studieren. Dafür überwies ihre Schwester regelmäßig Geld, zuerst aus Hongkong, dann aus Jeddah. Dass sie Soledad hieß, Einsamkeit, ist sicherlich kein Zufall. Nun ist sie in Jeddah ertrunken, beziehungsweise man fand sie im Wasser treibend. Wie sie dort landete, das müsste geklärt werden. Doch wer kümmert sich schon um so ein Hausmädchen, das ihrer jeweiligen Herrschaft den Reisepass abgeben muss und nachts neben dem Wäschetrockner schläft? Moderne Leibeigenschaft. Auch Provinzkopf Walter kann da kaum etwas beschicken. Nur der allwissende Erzähler blickt in eingeschobenen Kapiteln auch mal nach Hongkong und nach Jeddah und weiß daher etwas mehr, als Walter und Aurora je herausfinden könnten. Die Turbulenzen in der Story erwachsen daher eher aus Kleinkriminalität und Wurstigkeit vor Ort, Leichenverwechslung am Flughafen, Autoklau und Telekommunikationsprobleme. Im Grunde ist Last Call Manila ein Krimi der Machtlosigkeit. Ein philippinischer Nicht-Krimi geradezu, was scharfsinnig ist.
»Hilfst du mir?« fragte sie unvermittelt. »Helfen? Bei was? Herauszufinden, warum sie gestorben ist? Ich meine, wurde sie gestoßen? Ist sie gestürzt, gesprungen, sowas? Du bist doch Polizist, oder nicht?« Walter konnte die Frustration in ihrer Stimme hören. »Ja, ich bin nur ein einfacher Polizist, weißt du? Aber natürlich helfe ich dir so gut ich kann. Wie jetzt gerade. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich brauche keinen Fahrer, versteh mich nicht falsch. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Aber ich brauche jemand, der mir die Wahrheit sagt.« Ihre Hände suchten nach etwas, woran sie sich festhalten konnte. Walter hatte Sorge, dass sie auf die Sonnenblende einschlagen würde, aber sie hielt kurz inne, ballte die Hände zu Fäusten, öffnete sie wieder und legte sie langsam zurück in den Schoß, wie heimkehrende Vögel.
Der Roman erschien auf Englisch bereits 2008. Das merkt man vor allem daran, dass man sich noch Telegramme und Briefe schickt und öffentliche Münzfernsprecher ansteuert. Nur wenige Figuren haben bereits ein aufklappbares Nokia-Handy. Die Sargabholer Walter und Aurora gehören nicht dazu. Und so basieren einige der Komplikationen in diesem Roman auf missglückter Kommunikation. Wie sowas wohl auf lesende Mitzwanziger wirkt, die kein Leben ohne Mail und Handy kennen. Veralten Krimis aufgrund von sich rasant wandelnder Ermittlungstechnik immer schneller? Ganz und gar nicht veraltet, aber sind Thema und Ton. An der Situation der Overseas Filipino Workers, wie die Millionen Arbeitsmigranten der Philippinen heißen, hat sich in den letzten 15 Jahren wenig verändert. Allein in Saudi-Arabien arbeiten aktuell etwa 500.000 von ihnen. Bei José Dalisa liest man aber nicht nur, wie es ihnen dort ergeht, sondern auch, welche Löcher es zu Hause reißt, wenn sie nicht mehr da sind. Trotzdem ist Lars Kolmanila alles andere als eine Tirade, sondern unglaublich bunt, sprachlich frisch übersetzt und teils sogar richtig witzig. Das liegt an Dalisas spitzen Figurenzeichnungen, seinen detailreichen Milieuschilderungen und seinem Sinn für kleine Absurditäten. Ein geradezu unterhaltsamer Mix aus journalistischer Analyse und feinstrichiger Malerei.
Katharina Borchert über José Dalisa. Last Call Manila. Das Buch ist bei Transit erschienen. Außerdem sprachen wir im SWR2 Lesenswertmagazin über Joshua Groß' Roman Kiwa no Tiger, über Sandra Hoffmanns Jetzt bist du da, über Max Horkheimers Rolle an der Dialektik der Aufklärung, über die Neuauflage von Jürgen Serkes Exilliteratenreportagen Die verbrannten Dichter und mit Nicole Karafilis über Putzen als Leidenschaft und die Rolle des Bachmann-Literaturwettbewerbs dabei. Alle Titel können Sie noch einmal nachhören im Internet unter swr2.de. Ich bin Alexander Wasner, Redaktion der Sendung hatte Nina Wolf. Und die Musik stammt von Peachy Harvey. The beach buds way, the ash buds way, the frogs and toes and